Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist wieder Dienstag, heute ist der 11. Juni 2019 und hier ist eine neue Episode von Carbon und Laktat mit dem Dauer-Mitteldistanz-Starter Simon Müller und mit mir, mit Frank Wechsel.
Du bist ja jetzt auch einer von uns.
Genau. Dieses Jahr wieder. Meine diesjährige Premiere. Da reden wir sicher später noch drüber, aber erstmal fangen wir an mit den Breaking News. Die kamen nämlich aus verschiedenen Richtungen rund um den Ironman Hawaii. Beginnen wir mit dem, was gestern Abend über den Ironman-Presseticker verkündet wurde. Der Massenstart auf Hawaii ist Geschichte. Bisher war es so, ganz früher gab es einen großen Massenstart. Dann wurden irgendwann die Profis mit 10 Meter Vorsprung auf die Strecke geschickt. Dann gab es eine eigene Startgruppe für die Profis. Inzwischen ist es so gewesen, die letzten Jahre, die Profimänner starten zuerst immer um 6:30 oder 6:35 morgens, dann 5 Minuten später die Profifrauen, dann gibt es eine halbe Stunde Pause, dann kommt das riesengroße Feld der Age Group Männer und dann noch die Age Group Frauen hinterher und das wird ab diesem Jahr anders sein.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, was es alles gab in der Vergangenheit. Du bist ja schon so lange dabei, dass du eigentlich alles miterlebt hast. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du das jetzt gehört hast?
Ja, also fassen wir mal kurz zusammen. Es geht darum, der Ironman wird auf 11 Startgruppen aufgeteilt. Mhm. Ja, die Profis nach wie vor zuerst. Erst die Männer, dann die Frauen, dann die Athleten mit Handicap und dann kommen die Männeraltersklassen in 3 Startblocks aufgeteilt. Die Jüngsten, die Mittleren und dann die ab 50. Das gleiche für die Frauen und ganz am Ende noch die Teilnehmer des Legacy-Programms, die über vielfache Teilnahmen, über viele Jahre bei Ironman, ohne eine echte Quali zu lösen, da starten dürfen. Ja, und dann geht natürlich ein bisschen was verloren. Der große Massenstart ist damit definitiv Geschichte. Das Ganze wird von Ironman so argumentiert, das Rennen soll fairer werden, sicherer werden. Die Bilder, die man teilweise sieht, die wir auch jetzt auch unter unserem Artikel zu dem Thema publiziert haben, die sind ja wirklich erschreckend. Ne? Der Mythos vom einsamen gegen den Wind durch die Lava kämpfenden Radfahrer, der ist Mythos, das ist Geschichte, das gibt es nicht mehr, zumindest nicht in der Mitte des Age-Group-Feldes. Und das führt natürlich zu einer Entzerrung des Feldes, aber ja, die Frage ist, was steckt dahinter? Will man noch mehr Teilnehmer auf die Strecke schicken oder geht es tatsächlich nur um die Fairness? Ich glaube, Ironman ist da relativ schmerzfrei, was so den Druck der Diskussionen um das faire Fahren auf der Strecke betrifft. Ja, da hätte man auch schon vor 10 Jahren reagieren können. Fakt ist auf jeden Fall, das Feld ist immer größer geworden. Man musste irgendwann reagieren und so seit 3 Jahren gibt es schon die Gerüchte, dass sich da was tut. Es war ein Rolling Start im Gespräch. Ja, jetzt sind die Tatsachen geschaffen. 11 Startgruppen. Die sind immer noch groß genug in sich und es gibt viele Diskussionen. Also zu deiner Frage, meine Reaktion war, ja, es geht ein bisschen was verloren, aber wenn dadurch das Rennen für alle zu einem besseren Erlebnis wird und es vor allen Dingen fairer wird in der Mitte, dann ist auch was gewonnen.
Ja, also glaube ich persönlich auch. Wir müssen das mal irgendwie im Auge haben, nach der finalen Startliste, die es dann gibt, wie viele Teilnehmer das letztendlich sind. Dann können wir ja mal überprüfen, ob es wirklich jetzt nochmal 150 Leute mehr sind oder so. Also es ist ja jetzt schon wieder, wir hatten das ja auch gerade in einer aktuellen Ausgabe, es gibt einen neuen Ironman 70.3 in China. Da gibt es wieder 30 Kona-Slots, die man sich über eine Mitteldistanz holen kann. Das ist dann immer, man verliert immer so den Überblick, welche Rennen es nicht mehr gibt, welche neu dazukommen, wie viele Slots das sind. Mal sind es hier mehr und da weniger. Dann kommen die Meisterschaften dazu und es ändert sich ja auch immer im Jahreswechsel irgendwie. Also ich könnte jetzt nicht sagen, gefühlt, ob es mehr oder weniger Slots insgesamt gibt. Müssten wir mal irgendwie überprüfen, wenn die Starterliste raus ist.
Ja.
Das war halt auch so ein Gedanke, den ich hatte. Also wird das jetzt einfach gemacht, damit man, also so Kompromiss und eigentlich Win-Win-Situation für alle in der Form, dass es zwar, es wird entzerrt, aber dafür werden die jeweiligen Startgruppen, die insgesamt kleiner werden, weil es kein Massenstart ist, nochmal ausgereizt, weil man es ja so noch irgendwie auf die Spitze treiben kann und dadurch letztendlich Ironman den größten Profit hat, weil am Ende mehr Starter da stehen. Ich weiß es nicht, also es ist eine, also wissen wir jetzt noch nicht.
Vielleicht steht das ein bisschen im Zusammenhang mit der anderen Meldung, auf die wir gleich noch kommen, die noch gar nicht so über unsere Kanäle gelaufen ist. Aber bleiben wir erstmal beim Rennen. Also die Reaktionen draußen sind ja tatsächlich sehr, sehr gemischt.
Ja, absolut. Ich glaube, das hängt auch immer davon ab, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also ist man betroffen? Ist man jemand, der schon gestartet ist, der das Gefühl hat, er hat das Rennen mal unter Bedingungen gemacht, die anders waren? Also Leute, die vor 15 Jahren oder so schon am Start waren, die auch noch andere Bedingungen kennen. Du gehörst ja auch dazu, auch als Teilnehmer. Und ja, also ich glaube, das ist ja, so ein bisschen...
Wenn ich mich qualifizieren würde, ich habe schon geguckt, mein Start würde sich jetzt um 5 Minuten verschieben. Das macht den Kohl nicht fett, wie man hier im Norden sagt.
Wahrscheinlich schon.
Ja. Also ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die richtig Panik haben. Ja, man weiß ja, auf Hawaii morgens ist es meistens noch relativ windstill und dann kommt die ganze Thermik und so dazu. Die Mumuku-Winde, die frischen auf und gerade die älteren Frauen starten jetzt als allerletzte. Die werden es natürlich am schwersten haben, aber die können sich dann auch nirgendwo reinhängen. Ja, das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war eine 73-WM. Ich habe es neulich schon mal erzählt auf diesem Kanal in Clearwater, wo die Startgruppen im 5-Minuten-Abstand auf die Strecke geschickt wurden und zwar die Ältesten zuerst und die immer schnelleren immer 5 Minuten später. Und am Ende gab es nur noch einen Riesenpulk auf der Radstrecke, weil die ganzen Jungen natürlich die Alten aufgesogen haben, die sich aber nicht haben abschütteln lassen. Von daher, das war sicher so ein absolutes Negativ-Highlight in Sachen Wettkampf-Setup und Startgruppen-Setup. Die Entzerrung funktioniert ja schon so, dass man doch eher die schnelleren Leute eher am Anfang hat und die langsameren am Ende. Und allein dadurch wird es ja zu einer Entzerrung kommen. Aber es gibt einfach Leute, die haben jetzt mehr Angst.
Ja, definitiv. Aber das ist ja erfahrungsgemäß auch so, dass die einen Startgruppen größer sind als die anderen. Wie sich das dann aufteilt, ist ja auch nochmal eine andere Diskussion. Also führt es wirklich dazu, dass Leute, die in Altersklassen sind, wo davon auszugehen ist, dass die nicht mehr auffahren werden, irgendwann so allein sind im Rennen, dass einfach wirklich dieses Szenario, hey, von hinten kommen entweder Leute vorbei oder es kommt gar keiner und wenn ich nach vorne gucke, sehe ich auch niemanden mehr. Also wird dieses Szenario wieder dadurch geschaffen? Ich glaube, das können wir erst beantworten, wenn wir es selbst gesehen haben.
Naja, ich sag mal, nach den alten Männern starten die jungen Frauen. Ja, und das ist ganz klar, dass da schon ein gewisser Leistungsunterschied zugunsten der Frauen da ist. Und wir haben schon alles erlebt. Wir haben schon Männer erlebt, die sich in ihrem Einteiler Styropor haben einweben lassen, ja, die ganzen Geschichten, Streckenabkürzungen und so, also da wird sicher auch das eine oder andere schwarze Schaf geben, das die neuen Bedingungen für sich nutzen wird.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in der Praxis ausgehen wird und auch wie es angenommen wird von den Leuten, die jetzt dieses Jahr dabei sein werden und das erleben. Ich persönlich von einigen Leuten, die auch da gestartet sind, da war einfach die Reaktion teilweise, das war längst überfällig, das, was gemacht wird und es ist gut das, was gemacht wird. Und natürlich stimmt es auch, also nirgends hat in der Triathlon-Welt der Massenstart so einen großen Kultstatus wie auf Hawaii. Ist halt die Frage, was man will, weil ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass Ironman jetzt nicht sagen wird, ach komm, die Lösung ist, wir lassen 800 bis 1000 Leute weniger auf die Strecke und wir haben ein tolles, faires Rennen. Das ist einmal... Das Geld wollen sie nicht verschenken, plus dann die Aufruhr in der Szene, die nochmal größer sein wird, weil die mögliche Quali für viele nochmal viel unrealistischer wird, wenn es auf einmal in allen Altersklassen pro Rennen nur noch ein Slot gibt. Also das ist aus ganz vielen Perspektiven, sind wir uns glaube ich einig, dass diese Regelung nicht kommen wird, dass Ironman sagt, komm, ein paar hundert Startplätze weniger auf Hawaii. Von daher, selbst wenn es so auch ein bisschen Egoismus ist, dass man vielleicht noch ein paar Leute mehr auf die Strecke schicken kann oder wie auch immer, Dem Rennen wird es, glaube ich, eher zuträglich sein. Und so können sich das vielleicht an alle auch noch schönreden, die eventuell ein Problem mit der Vorstellung haben, dass einfach dieser Moment und diese schönen Bilder jetzt vielleicht erstmal verloren gehen.
Ja. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, 3 Tage bevor diese Ankündigung kam, sickerte durch die Finanzpresse, dass Ironman den nächsten großen Schritt macht. Und zwar geht Ironman an die Börse. Für dieses Jahr ist der Börsengang geplant, das sogenannte IPO, Initial Public Offering. Und das Ziel ist, in diesem Börsengang 500 Millionen Dollar an Mitteln einzuwerben über Aktienverkäufe. Es ist so ein bisschen, ich bin jetzt nicht der Finanzexperte, als Mediziner liegt mir das alles sehr fern, aber ich habe versucht, mich so ein bisschen schlau zu machen. Was an die Börse geht, ist die Wanda Sports Group, ja, auch unter dem Börsenkürzel WSG, ja, wo eben Ironman ein beträchtlicher Teil ist. Das heißt, es bleibt eine chinesische Company, die dann eben eine Aktiengesellschaft ist, wo wir alle Anteile erwerben können. Ich weiß gar nicht, dürfen wir Anteile erwerben oder sind wir Insider? Ist das dann Insiderhandel? Ich habe keine Ahnung.
Das ist eine gute Frage. Ja.
Oder bekomme ich eine Aktie, wenn ich dann doch irgendwann mal mich qualifiziere? Ich weiß es nicht.
Ja, das können wir mal in Erfahrung bringen eigentlich.
Also Experten sagen, es ist eher so ein eher kleinerer Börsengang. Wie gesagt, es geht um 500 Millionen, wenn wir mal so an die Dimensionen Telekom denken. Das war so der Moment, wo Aktien in Deutschland hoffähig wurden. Das ist inzwischen auch 20 Jahre alt. Da ging es aber in drei Tranchen quasi immer um zweistellige Milliardenbeträge. Mhm. Damals schon bei aller Inflation und so ist das jetzt wirklich dann eine kleine Geschichte. Aber 500 Millionen sollen irgendwo in die Kassen gespült werden. Man kann natürlich davon ausgehen, dass erstmal wie bei jedem Verkauf, der es ja auch in der Form irgendwo ist, die Braut erstmal hübsch gemacht werden muss. Ja, Experten befürchten da, dass weitere Einsparungen jetzt erstmal anstehen bei Iron Man. Und dann ist die große Frage, wo geht das Ganze hin? Ja, wenn das Ganze ja dann ein Börsenunternehmen ist, dann ist es eben ja zumindest nicht weniger profitorientiert wie jetzt. Und da schließt sich dann der Kreis. Will man vielleicht mehr Leute am Rennen auf Hawaii am Start haben, dadurch mehr Quali-Rennen noch schaffen, um einfach das Ganze noch größer zu machen? Mehr Quali-Rennen bedeutet aber auch, oder mehr Rennen bedeutet aber auch, man muss wahrscheinlich mehr in die Breite gehen, um mehr Massen mobilisieren zu können. Mhm. Ironman hat ja gerade irgendwie vor 2 Wochen einige Marathonrennen in Australien gekauft, irgendwie Sydney-Marathon und so war dabei. Mhm. Da geht's also ganz klar Richtung Masse. Und ja, das wird hochspannend. Ja, da kann, glaube ich, noch niemand gerade sagen, wohin das geht. Ja. Und es ist jetzt natürlich eine Mutmaßung, dass das irgendwie im Zusammenhang steht. Die Diskussion um einen Weiterverkauf und einen Börsengang sind genauso alt wie die Diskussion um einen Rolling Start oder was auch immer in Kona. Von daher mag es ein Zufall sein, muss es aber nicht.
Ja, ich glaube, das werden wir auch nicht erfahren.
Nein. Wir werden sehen im Oktober, was sich da abspielt. Was wir auch sehen werden, ist Klingelingeling, eine 6. deutsche Profistarterin. Die hat sich nämlich am Wochenende qualifiziert. Darüber weißt du mehr.
Ja, beim Ironman Cairns, Asia Pacific Championships, Christine Liebhold, ehemalige Christine Möller.
Ja, ich bin erstmal über den Namen gestolpert und habe gedacht, eine deutsche Profifrau, die muss neu sein, aber sie ist nicht neu.
Ja, genau, das haben, glaube ich, mehrere gedacht. Nee, in alter Manier, also ihre stärkste Disziplin war ja auch immer schon das Laufen, schnellsten Marathon da gelaufen in 2:54, vierte insgesamt geworden, ja, hat für einen Hawaii-Slot gereicht. Dementsprechend eine Deutsche mehr.
Eine Deutsche mehr. Das heißt, fest qualifiziert sind jetzt 5 deutsche Frauen, und zwar Daniela Bleimehl, die im letzten Jahr Italien gewonnen hat, Laura Philipp, die mit deutschem Rekord Barcelona gewonnen hat. Dann kam auch im letzten Jahr noch dazu Marin Hufe in Malaysia und Svenja Tös in Cozumel. Und Anne Haug ist ja so gut wie qualifiziert über ihren 3. Platz im letzten Jahr. Die muss nur noch ein Ironman-Rennen ins Ziel bringen. Das plant sie in Frankfurt in nicht mal mehr 3 Wochen.
Ja.
Und jetzt ist eben Christine Liebhold, ich muss mich an den Namen noch gewöhnen, auch mit dabei. Wir werden den Artikel auf unserer Website aktualisieren.
Ja.
Damit momentan im Rennen für Hawaii 6 deutsche Frauen und 9 Männer im Profifeld. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr, aber die müssen eben auch erstmal alle heile zur Startlinie kommen.
Ja, genau. Also definitiv, das ist ja immer so die Diskussion. Wir hatten ja im letzten Jahr so ein bisschen den gefühlten Tiefpunkt, als dann schon nicht so viele deutsche Starter qualifiziert waren und dann auch noch irgendwie 3, 4 verletzungsbedingt abgesagt haben. Also das kann einen ja immer so ereilen. Von daher sollten wir das jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt noch nicht zu hoch hängen. Am Ende sind da wieder 3, 4, 5 Absagen dabei.
Ja.
Sieht es auch wieder anders aus. Auf der anderen Seite sehen wir es mal positiv. Dafür wäre ich jetzt in dem Fall mal, dann können wir eigentlich sagen, es ist eher sogar noch wahrscheinlicher, dass jemand dazukommt. Und wie viele es letztendlich werden. Wir sind ja, glaube ich, schon zum Jahreswechsel damit angefangen, irgendwie zu diskutieren, wie viele können es am Ende sein, wie viele deutsche Starter. Wir sind davon ausgegangen, es werden deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Ich glaube, dazu wird es auch auf jeden Fall kommen. Aber jetzt stehen ja noch große Rennen an. Und die Qualifikationszeit geht ja bis Ende August. Und auch für die Leute, die jetzt die Quali im ersten Versuch verpasst haben, irgendwie oder noch nicht fit sind oder auch noch verletzt, wer es alles probieren wird und wer es dann schaffen wird, bleibt ja auch noch ein paar Wochen und Monate offen.
Ja, es wird ein bisschen übersichtlicher. Wir haben uns oft genug darüber beklagt, über die Startlisten der Ironman-Rennen, wo immer viel mehr Namen draufstanden, als dann letztendlich ins Rennen gegangen sind. Da hat Ironman nachgebessert. Man hat uns erhört.
Ja, das ist eine absolut positive Entwicklung. Inwiefern das mit uns zusammenhängt, können wir jetzt mal, lassen wir mal so stehen. Aber auf jeden Fall, genau, da hat sich was getan. Es gibt ja bei, oder für die Leute, die das sonst nicht wussten, es wurde immer schon unterschieden bei Ironman zwischen den Entry-Lists und den Startlists. Also die Startlisten sind dann wirklich eine ja, fertige, meistens irgendwie PDF-Datei, wo dann einfach die Starter für das jeweilige Rennen draufstehen, und die Entry-List war dann meistens irgendwie noch ein Excel-Dokument. Dementsprechend konnte dann noch was hinzugefügt werden, aber auch weggestrichen, und das war dann einfach, waren dann die Athleten, die innerhalb des Zeitraums sich gemeldet haben und wo die Frist noch nicht zu Ende war. Das heißt, das Szenario, über das wir schon ganz häufig diskutiert haben, man lässt sich erstmal für 3 Rennen draufschreiben, weil man nicht weiß, schafft man die Quali, ist man mit dem Resultat zufrieden, aber sonst ist der Anmeldezeitraum für das andere Rennen, was dann irgendwie eine Woche oder 2 Wochen später stattfindet, abgelaufen. Das heißt, vorsichtshalber lässt man sich auf all die Listen schreiben und sagt dann teilweise auch Bescheid, wenn das Rennen zum Beispiel gut lief, ja hey, die anderen beiden Rennen brauche ich jetzt nicht machen, will ich nicht machen. Steht dann aber letztendlich auf der Entry-List, die wird dann geschlossen, wenn der Anmeldezeitraum zu Ende ist, und dann kommen die Athleten gleichzeitig auf die Startliste, stehen auf der Startliste, alle gehen davon aus, dass sie starten, es sei denn, die haben groß in Social Media irgendwie was angekündigt, das ist aber auch nicht immer der Fall. Und dann geht man davon aus, dass sie starten, sind aber gar nicht dabei. Jetzt hat Ironman das so gelöst, dass in den Entry-Lists es den Status gibt, zumindest ist es gerade so, und wenn das auch so gepflegt wird, wie es sich jetzt anbieten würde, wäre das sehr, sehr positiv für uns, dass es den Status gibt bei den Athleten, Start bestätigt oder Start abgesagt. Das heißt, wir können dann auch sehen, bei denen, sie haben vorher gesagt irgendwie, dass es schwierig wird, da zu starten, und jetzt können wir auf jeden Fall besser damit umgehen, wenn es so sein sollte, dass sie sich nach einer Anmeldung dazu entschieden haben, das Rennen nicht zu machen.
Ja, ich musste gerade einmal hier eine kleine technische Reparatur vornehmen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt.
Ja.
Wir sind sehr gespannt auf die Starterlisten der deutschen Rennen noch. Vor allen Dingen hier in Hamburg weiß man noch nicht viel über Starterfeld.
Nee, genau.
Ja, da warten wir mit Spannung. Ja, wir waren eben am Renngeschehen des Wochenendes, hatten wir schon angefangen. Wie gesagt, Australien-Pazifik-Meisterschaften oder Ozeanien-Pazifik-Meisterschaften heißt es, glaube ich, Oceania-Pacific-Championship.
Ich glaube Asia.
Asia-Pacific, ja. Genau, ja. Die waren in Cairns in Australien.
Ja.
Und wie gesagt, eine deutsche Profifrau hat sich qualifiziert. Was ist sonst passiert vor Ort?
Es gab quasi 2 Titelverteidigungen bei den Männern und bei den Frauen. Bei den Männern Braden Curry, der sehr dominant wieder gewonnen hat, mit ganzen 19 Minuten, 28 Sekunden Vorsprung, also fast 20 Minuten. Und das nicht irgendwie, weil das Feld so schlecht war. Also Zweiter war immerhin Tim van Berkel. Und wieder einen sehr schnellen Marathon auch gelaufen in 2:44, seine Endzeit knapp über 8 Stunden auf einem traditionell nicht ganz so schnellen Kurs, 8 Stunden, 4 Minuten, sehr schnell Rad gefahren, also wirklich mit ganz viel Abstand allen davon gefahren. Hat sich am Ende gelohnt. Das Braden Curry war ja einer derjenigen, der beim ersten Versuch, die Hawaii-Quali zu lösen, gescheitert ist, aber schon seinen Rotstart angekündigt hatte, wo wir dann erst so dachten, jetzt muss er umplanen irgendwie, und ja, hat jetzt alles funktioniert, also der wird sicherlich auch rot machen, hat jetzt die Hawaii-Quali im Sack, hat den zweiten Titel in Folge eingefahren und ja, kann damit, glaube ich, sehr zufrieden sein. Bei den Frauen Theresa Adam gewonnen, auch wie im Vorjahr 2018, und wie schon gesagt, aus deutscher Sicht Christine Diepold auf Platz 4, Sarah Crowley auf Platz 2 vor Kaiser Sali, und ja, dementsprechend ein paar prominente Namen dabei gewesen, und ja, also so viel dazu.
Mag das aufgehen für Braden Curry, wenn er jetzt noch eine Langdistanz macht vor Hawaii?
Ich glaube, der verträgt das ganz gut.
Ich meine, also, wir haben solche Vielstarter, ja. Cameron Wirth.
Ja, ich meine, das war jetzt auch, ich finde immer, dann ist es noch nicht zu extrem. Also ich meine, Cameron Wirth hat ja innerhalb von einem Jahr, ich glaube, 9 Langdistanzen gemacht. Das war natürlich jetzt
sehr, sehr speziell. Aber ich glaube, der Versuch, den Braden Curry unternommen hat, der war ja auch entweder sehr spät noch im vergangenen Jahr oder früh in diesem Jahr. Also das war ja nun nicht so, dass er jetzt 2 Wochen vorher gescheitert ist und gesagt hat, hey, damit das vor Rot noch klappt, muss ich jetzt irgendwie sofort. Also der hatte ja auch ein paar Wochen Zeit dazwischen gehabt. Von daher glaube ich, wird das für Rot nicht den großen Einfluss haben, weil man hat ja gesehen, die Form ist, ich will jetzt nicht sagen überragend, aber wirklich sehr, sehr gut, dass er auch in Rot mit der Form ein Wörtchen mitreden kann um Sieg. Und nach Rot bis Hawaii ist auch genug Zeit,
3 Monate,
ne? Genau, um auch danach mal runterzufahren, die Form vielleicht nicht ganz zusammensacken zu lassen, aber dann auch noch neu aufzubauen. Und ich glaube, vom Kopf her, wenn das jetzt wirklich auch nochmal gut laufen sollte, ist er auch so frisch, dass er weiß, er hat Chancen auf Hawaii, auf eine Podiumsplatzierung. Und ja, wenn der gesund bleibt, dann wird er das sicherlich auch so durchziehen können.
Ja, sicher eine Typenfrage. Ich erinnere mich an den Lothar Leder damals, der eigentlich immer auf Hawaii unter seinen Möglichkeiten blieb, aber die Saison immer schon ordentlich Preisgelder abgeräumt hat und Rot noch mitgenommen und so weiter. Und es gibt ja viele Athleten, die mal ihren Saisonaufbau in Frage gestellt haben, als sie gemerkt haben, Hawaii klappt auch im zweiten und dritten Anlauf nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Lassen wir uns überraschen.
Ja, ich meine, es gab ja offensichtlich auch die Zeiten, da habe ich noch kein Triathlon gemacht, aber habe ich mir sagen lassen, wo es unmöglich war, Frankfurt zu machen oder Frankfurt zu gewinnen und Hawaii zu gewinnen. Also beides in dem einfach auch aufgrund des Zeitraums, beides auf einem Weltklasse-Niveau zu machen. Das ist ja nun wirklich seit ein paar Jahren absolut nicht mehr so.
Ja.
Und das, ja, also ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung. Wir haben schon bei anderen Beispielen hier drüber gesprochen. Einer muss es vormachen, andere machen es nach und dann wird es auf einmal nicht mehr in Frage gestellt. So dieses, ach, das macht sowieso keiner, weil das geht schon irgendwie nicht. Wenn das erstmal einer zeigt, dann trauen sich da mehrere ran und
ja,
dann stellen sie vielleicht auch fest, dass es gar nicht so unmöglich ist, wie sie es vorher gedacht haben.
Ja, Simon, ein Wochenende ohne 1,15er Halbmarathon ist auch kein Wochenende.
Ja gut, da lässt sich jetzt über Sinn und Unsinn von der Trainingsplanung diskutieren, aber naja.
Aber zu unseren eigenen Rennen kommen wir später. Wir schauen weiter auf die Ironman-Szene. Auch in den USA wurde Wettkampf betrieben in Boulder. Liegt Boulder eigentlich in der Höhe? Irgendwie liegt Boulder nicht ganz auf
dem Meeresspiegel. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Kurs so hoch liegt. Das müsste ich jetzt nachgucken, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Aber ja, Boulder wird auch fürs Höhentraining genutzt. Ja, genau, Ironman Boulder.
Also Boulder ist traditionell das Girona der USA.
Ja, genau.
Da, wo sich alle treffen.
Ja, also für viele Athleten aus auch unterschiedlichen Sportarten ein beliebtes Ziel. Also auch in der Laufszene, gerade in Amerika. Das wird viel trainiert und ist ja auch so eine eingeschworene Community da und totale Ausdauerszene. Hatten wir auch irgendwann mal vor Jahren, glaube ich, in unserer Ausgabe, was mir da noch so hängen geblieben ist, ist, dass da eher die Arbeit um den Sport geplant wird und nicht andersrum, weil es da auch irgendwie Tradition ist, dass sich da alle verabreden am Tag und dann erstmal, also das ist einfach so Teil des alltäglichen Lebens. Und mit der Einstellung, da wird da natürlich auch Profisport betrieben.
Ja.
Gab einen amerikanischen Sieg durch Matt Hansen, der unter 8 Stunden geblieben ist, was auf dem Kurs auch nicht so häufig passiert.
Was auch gegen eine äußerste Höhenlage spricht.
Ja, das stimmt allerdings. 7:57, vor Kenneth Peterson und Tim O'Donnell, den wir ja auch kennen als jemand, der auf Hawaii schon auf dem Podium gelandet ist, der jetzt auch sein Hawaii-Slot hat. Der Mann von Miranda Carfrey, die am Wochenende zuvor den Ironman 70.3 in Kanada gewonnen hat. Und ja, seine Endzeit 8:09, der hat das Rennen auch schon mal gewonnen. Und ja, bei den Frauen Lauren Brandon gewonnen. Vor Leslie Smith und Danielle Mack, alles 3 Amerikanerinnen. Das ist traditionell auch ein Rennen, wo jetzt nicht so viele irgendwie europäische Starter extra für rüberfliegen und auch eigentlich in den vergangenen Jahren auch schon nicht irgendwie deutsche Starter oder große Namen. Von daher ja, aber immerhin. Also gerade so Matt Hansen, der offiziell auch immer noch aus dem vergangenen Jahr die Ironman-Weltbestzeit hält, also unter der Marke Ironman, die schnellste Zeit, wurde ja, wissen wir ja, diskutiert in Texas und so. Aber gut, also auf dem Kurs auch das Rennen dann so allein zu bestreiten, von vorne unter 8 Stunden zu bleiben, das hat in den vergangenen Jahren keiner geschafft. Ist auch schon mal Richtung Hawaii so ein Ausrufezeichen auf jeden Fall.
Mhm.
Genau, was sonst noch war, über die halbe Distanz, Ironman 70.3 in Großbritannien, Heimrennen von Lucy Charles Barclay, die zum ersten Mal das Rennen gewinnen konnte, gegen starke Konkurrenz, gegen ihre Landsfrau Emma Pallant. Ja, das waren dann letztendlich, glaube ich, nur so, nicht mal 4 Minuten, 3,5 Minuten und nur eine Woche nach dem Sieg bei The Championship von Lucy Charles Barclay. Wahrscheinlich auch noch nicht so ganz ausgeruht, aber ja, braucht man, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so viel zu sagen. Die ist wirklich in Form und auch, glaube ich, eine ganz, ja, mal wieder heiße Kandidatin, wenn es um Ironman 73 WM geht und auch um Hawaii. Ja, also einmal mehr unterstrichen, dass die Form wirklich sehr, sehr gut zu sein scheint. Genau, bei den Männern George Goodwin vor Will Clark und Elliot Smalls, alle drei aus Großbritannien. Und ja, dementsprechend auch eher trotz einer internationalen großen Veranstaltung eher so eine lokale Geschichte, wie schon in Boulder. Also viele aus dem eigenen Land, die Top-Leute am Start, weil es einfach nicht mit großen Reisen verbunden ist. Und ja, das waren so die drei größten Ironman-Rennen am Wochenende.
Ja, bleiben wir in Großbritannien. Die WTS ist in eine neue Runde gegangen.
Ja, also das war wirklich sehr, sehr spektakulär dieses Mal. Also auch gerade vielleicht fangen wir mal mit der deutschen Sicht an. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die Entwicklung wirklich dieses Jahr sehr gut zu sein scheint. Und das wurde, denke ich, mal ein weiteres Mal unterstrichen. Jetzt Jonas Schomburg, quasi das Rennen, ja, oder zumindest sehr viel erstmal TV-Zeit gesichert, weil er schon direkt nach dem Schwimmen, ich glaube, er ist als Dritter aus dem Wasser, aber als Erster dann aus der ersten Wechselzone beim Radfahren mit vorn dabei gewesen, dann als Schnellster gewechselt, als Erster aus der zweiten Wechselzone und dann auch erstmal vorgelaufen. Also nicht dieses Mal 200 Meter antreten und dann kommt die Gruppe und dann versuchen mitzulaufen, sondern der war wirklich, ich glaube, gut 3 Kilometer allein in Führung. Ja, und hat sich auch dann nicht richtig abschütteln lassen. Also dass die Zeiten, in denen er auf dem Rad versucht davonzufahren, rausläuft, dann einen Kilometer als Erster allein an der Spitze läuft und dann am Ende 36. wird, die sind halt wirklich vorbei. Also das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Der ist dann da mitgelaufen und am Ende 10. geworden. Das ist das beste WTS-Resultat bisher in seiner Karriere. Und ja, auch wirklich mit einer sehr ordentlichen Art und Weise, also mutiges Rennen, was er mal wieder bestritten hat, auch schon, was er auch schon in Bermuda gemacht hat beispielsweise, also das ist wirklich nicht so dieses Zurücknehmen und schauen, wie die anderen agieren, sondern wirklich die Initiative zu ergreifen, weil er weiß, seine Stärke liegt einfach darin, die Karten auszuspielen in den ersten beiden Disziplinen und dann beim Laufen ja weiter Fortschritte zu machen und gegenzuhalten und im Idealfall sogar mit einem Vorsprung oder mit der Spitzengruppe vom Rad zu steigen. Und jetzt hat er dann gezeigt, dass es auch mal vielleicht in Zukunft, wie wir es auch schon vorher vermutet haben, aber ja, auch wirklich sehr konstant gezeigt hat, dass er da mittlerweile echt vorne reingehört. Und eine Top-10-Platzierung in der WTS bei dem Feld ist schon wirklich sehr viel wert. Also das wurde ja im Vorfeld so als vielleicht das WTS-Rennen, abgesehen des Grand Finals des Jahres, betitelt, einfach weil beide Brownies dabei waren. Es war Javier Gomez dabei, Mario Mola, Richard Murray nach Verletzung zurück. Also alles, was Rang und Namen hat, war wirklich da am Start. Da hat niemand gefehlt. Mhm. Und da Zehnter zu werden, das ist schon echt ein Statement.
Das sieht irgendwie von außen betrachtet so aus, als wenn sich Leistungs- und Lernkurve ganz gut abdecken. Ja, und der große Saisonhöhepunkt erstmal ist jetzt dann wahrscheinlich das Rennen hier in Hamburg.
Ja, und danach, ich glaube 5 Wochen später, ist das Test-Event in Tokio. Und ja, letztendlich geht es ja darum, möglichst viele Punkte erstmal zu sammeln, damit man sicher dabei ist. Das wird ja für alle deutschen Athleten erstmal das große Ziel sein. Und da ist Jonas Schomburg jetzt definitiv erstmal in erster Position.
Ja, sehr schön. Also jeden Monat ein Highlight. Hamburg, dann Tokio und dann das große Final der ITU-Serie in Lausanne.
Genau, und dann sind wir ja quasi schon in der Saisonpause und der Aufbau, der dann losgeht, ist definitiv schon der für die Olympischen Spiele. Deswegen, wenn man das so einteilt und so sagt, dann ist das eigentlich schon direkt ums Eck. Also das ist gar nicht mehr so weit hin.
Ja.
Genau, vielleicht noch natürlich zu den Gesamtresultaten. Das war nämlich eigentlich sehr erstaunlich. Also Jacob Birdwhistle aus Australien hat das Rennen gewonnen. Das hätte man in Anbetracht des Startfeldes sicherlich nicht vermutet. Wir haben uns ja auch gefragt, wie viel wert sind die Ergebnisse von Alistair Brownlee, die er gezeigt hat, wenn es dann in die WTS geht. Das war jetzt ja genau das gegensätzliche Szenario von dem, was vielleicht viele vermutet hätten. Ich glaube, der ist von den Athleten, die das Rennen gefinisht haben, Letzter geworden. Also ich glaube irgendwie 45. oder so. Der ist beim Laufen wirklich, nachdem er in der Spitzengruppe vom Rad gestiegen ist, übel eingegangen. Ich weiß gar nicht, was es für Probleme gab. Also ein deutscher Starter, Maximilian Schwetz, der auch ausgestiegen ist und danach gesagt hat, es war aufgrund von Magen-Darm-Problemen, die er sich irgendwie beim Essen am Vortag zugezogen haben muss. Da war irgendwie noch eine beiläufige Bemerkung. Andere hatten damit auch Probleme und da wurden dann die beiden Brownies genannt und auch Christian Blumfeld, die wirklich ja für ihre Verhältnisse unterirdische Leistung gebracht haben, das muss man echt so sagen. Also ich glaube, Christian Blumfeld ist 32. geworden, Brownlee, der jüngere Brownlee 35. und Alistair Brownlee halt 45. oder so. Und ja, also vielleicht hing das auch damit zusammen, dann darf man das jetzt vielleicht nicht zu sehr an der Form irgendwie aufhängen, weil ich glaube, das, was Alistair Brownlee gezeigt hat, lässt auch darauf schließen, dass es unter normalen Umständen für viel weiter vorne reicht. Ob es jetzt für einen Sieg gereicht hätte bei dem Rennen, lässt sich drüber diskutieren, aber ich glaube, der ist natürlich viel, viel fitter als ein 45. Platz. Ja, aber deswegen war auch wieder ein Beispiel dafür, dass sowas mal ganz anders laufen kann, auch wenn diese Namen am Start sind. Denn Zweiter ist auch kein geringerer geworden als Matthew McElroy, den vielleicht einige, die nicht so kurzdistanzaffin sind, gar nicht kennen. US-Amerikaner, der Lauf-Background hat und dementsprechend auch sehr schnell laufen kann. Die beiden Laufzeiten von den beiden ersten, 30 Minuten 21 und 30 Minuten 26, auf einem echt anspruchsvollen Kurs. Also es waren 4 Laufrunden und da ging es echt jeweils auch eine langgezogene Gerade hoch. Das war jetzt nicht die superschnellste Strecke, dafür sind die Zeiten wirklich ja sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Und Dritter und auch noch unter 30:30 gelaufen, nämlich 30:28, Javier Gomez.
Ja.
Der
beißt sich wieder fest.
Ja, der hat es jetzt zwar nicht geschafft, eins von den Rennen zu gewinnen, ja, aber der war immer vorn dabei. Und das spricht ja auch eigentlich dafür, was gerade in der WTS sehr viel wert ist. Also ich sag mal vorsichtig, solche positiven Ausrutscher gibt's ja immer wieder mal. Und dann werden halt die anderen Rennen im Jahr wieder an Positionen 20 bis 30 oder so absolviert. Das ist natürlich schön, wenn es dann für das Jahreshighlight oder so bei den wichtigsten Rennen mal klappt, dass es da ausgerechnet für einen so gut läuft. Aussagekräftiger ist es natürlich, wenn man bei jedem Rennen eine sehr, sehr gute Leistung bringt. Also zum Beispiel auch Vincent Louis, der jetzt die WM-Serie in der Gesamtwertung anführt, der ist jetzt Sechster geworden. Das ist sicherlich, er hat sich sicherlich auch mehr erhofft, aber das sind alles immer solide Platzierungen, die er abliefert. Und auch so kann man am Ende Weltmeister werden und das haben ja sicherlich auch einige vor. Deswegen, also Javier Gomez, der ist definitiv jetzt zurück. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Der ist stark geschwommen, vorn mit Rad gefahren, sehr schnell gelaufen. Und ja, dass er nicht der allerschnellste Sprinter ist, das weiß man mittlerweile. Deswegen hat er das Sprintduell um zweiten Platz auch verloren. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr spannend wieder zu verfolgen. Der wird definitiv versuchen, seinen Traum vom Olympiagold zu erfüllen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann scheint das auch sehr, sehr realistisch zu sein.
Es ist in Reichweite, kann man sagen.
Ja. Ja. Ja, genau. Also das war das Podium bei den Männern. Genau, was sehr, sehr auffällig war, waren schon die genannten Athleten, die einfach unter ihren Erwartungen geblieben sind, wo man echt gedacht hätte, dass von denen 5, 6, 7 Top-Leuten sicherlich alle irgendwie das Podium besetzen werden, wo nur die Frage war vorher, in welcher Reihenfolge das passiert. Aber gut, wurde man mal wieder eines Besseren belehrt. Sehr erfreulich auch noch aus deutscher Sicht der dritte deutsche Starter, den wir noch nicht angesprochen haben, Justus Nieschlag, Platz 21 im ersten WTS-Rennen des Jahres. Auch das ist ja, richtig gut. Also ich glaube, damit kann er auch sehr, sehr zufrieden sein und darauf kann er sicherlich auch aufbauen. Ihm hat ja jetzt die Erfahrung noch gefehlt, dadurch, dass er nur Weltcuprennen dieses Jahr bestritten hat. Also einfach so dieses, ja, denke ich mal, Gefühl, jetzt in der obersten Liga mitzuspielen und gegen die Konkurrenten hat er sich jetzt auch bewiesen. Und auch da ist das, glaube ich, durchaus realistisch, dass es nochmal in diesem Jahr für einen Platz in den Top 20 auf jeden Fall, aber ich denke auch in den Top 10, wenn da alles passt, ist das sicherlich in Reichweite.
Ja, Hamburg rückt näher, noch 3,5 Wochen bis zum lokalen Rennen hier in der City mit Team Mixed Relay Weltmeisterschaft wieder. Also kann man nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Das ist einfach ein großartiges Spektakel mit Sport auf allerhöchstem Niveau.
Ja, auf jeden Fall, wer die Gelegenheit hat. Es wird ja auch dann tatsächlich, ist ja glaube ich so das einzige Kurzdistanzrennen, was dann auch im Fernsehen übertragen wird, dadurch, dass es in Deutschland stattfindet. Also auch da im Öffentlich-Rechtlichen für andere Leute präsent, die sonst wenig mit Triathlon im Hut haben, die vielleicht auch mal beim Durchschalten irgendwie da hängen bleiben und hoffentlich dann auch begeistert sind. Genau, kommen wir kurz noch zu den Frauen. Da gab es leider keine deutsche Starterin. Laura Lindemann hat ihren Start ja relativ spontan im Vorfeld abgesagt. Es war ursprünglich mal geplant. Ja, und es gab eine Überraschung, denn Katie Saffiris hat nicht gewonnen. Ja. Das muss man mal ganz ganz offen so sagen. Das ist ja momentan eigentlich immer schon eine Überraschung, wenn das nicht passiert. Hätte ja die ersten drei WTS-Rennen des Jahres gewonnen. Jetzt ist ja quasi auch Halbzeit. Wurde in einem Laufduell geschlagen von Georgia Taylor Brown, junge Britin, die auch schon 2018 gezeigt hat, dass sie für Großbritannien, die ja wirklich gerade einen Überfluss an Top-Athleten haben, was ja wirklich schon beängstigend ist, wo viele Nationen sehr, sehr viel geben würden, wenn sie nur ansatzweise das Potenzial da hätten, gerade auch bei den jungen Leuten, die jetzt für die nächsten Jahre nachkommen. Genau, Georgia Taylor Brown gewonnen mit 11 Sekunden Vorsprung vor Katie Saffiris und auf Platz 3 Jessica Learmonth. Ja, also auch drei Briten unter den ersten fünf. Vierte wurde Taylor Spivey aus den USA und fünfte Non Stanford. Ja, also das ist schon gerade, wenn man so schaut, bei den Frauen Großbritannien und die USA dominieren da eigentlich alles, so in der breiten Masse gesehen. Und auch die haben nur maximal drei Startplätze für Olympia. Also da wird der interne Kampf nochmal, glaube ich, größer als bei anderen Nationen, die gucken, dass sie sich überhaupt qualifizieren.
Wir nehmen daraus, Heimvorteil ist immer ein Vorteil. Von daher freuen wir uns auf Hamburg. Hier hat schon Ricarda List gewonnen, Anja Dittmar, Daniel Unger ist Weltmeister geworden, Jan Frodeno hat hier schon ein Rennen gewonnen. Also, wie gesagt, Einladung an alle, schaut euch das an hier in der Hamburger Innenstadt.
Ja.
Es ist großartiger Sport.
Das ist wohl wahr.
Ja, wo wir schon in Deutschland sind, da wurde auch Triathlon betrieben. Und zwar, ich glaube, das prominenteste Rennen ist tatsächlich auch ein sehr traditionelles, der Bonn-Triathlon mit etwas unüblichen Distanzen.
Genau, ich war mir auch nicht ganz sicher, ist das jetzt eine abgewandelte olympische Distanz oder Mitteldistanz? Also
ja,
das ist so dazwischen. Genau, ja. Es ist eigentlich ein Zwischenformat. Es gibt eigentlich keine Bezeichnung für dieses Format, einfach weil es sehr eigen ist. Und das fängt eigentlich schon beim Schwimmen an, weil man 3,8 Kilometer schwimmt.
Aber jetzt, mit der Strömung.
Genau, und jetzt fragen sich natürlich viele, die das nicht wissen, irgendwie 3,8, wie kann man da überhaupt noch von olympischer Distanz sprechen?
Eigentlich braucht man nichts tun und kommt trotzdem
nicht. Ja, genau, das war eigentlich, also eigentlich kannst du dich wirklich treiben lassen, musst du nur gucken, dass du den Ausstieg nicht verpasst und zu weit treibst, sonst wird es nämlich schwer, gegen anzuschwimmen. Ja, also 3,8 Kilometer schwimmen, die sich für die, ich glaube, die Spitzenleute sind 23 Minuten geschwommen, wo man gleich merkt, da das würde unter normalen Umständen nicht möglich sein. Ja, 60 Kilometer auf dem Rad, relativ profiliert und 15 Kilometer laufen, also liegt eigentlich ja genau zwischen olympischer Distanz und Mitteldistanz. Hast du gerade schon gesagt, sehr traditionsreiches Rennen, was es auch schon viele Jahre gibt. Und ja, mit einem Namen ganz oben im Männerrennen, den wir in den vergangenen Wochen schon häufiger gehört haben, Ruben Zepunke hat das Rennen gewonnen, was ich glaube die zwei Jahre davor Horst Reichel für sich entscheiden konnte, der aber abgesagt hat, weil er am nächsten Wochenende beim Ironman 73 Luxemburg startet. Ja, und es war auch kein anderer dabei, der ja Ruben Zepunke den Sieg streitig machen konnte. Dementsprechend ja eigentlich der ja erste große Sieg bei einem größeren Rennen für ihn als Profi. Und ja, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, auch sicherlich nicht der letzte.
Ja.
Genau, er hat gewonnen vor Luca Herd und einem Hamburger, Julian Fritzenschaft. Und bei den Frauen hat Leonie, wie spricht man sie aus, Conchalla, glaube ich, ist ja auch, kommt auch aus dem Hamburger Raum, ich glaube, startet sogar fürs Kai-Fu-Tri-Team. Genau, gewonnen. Von daher, ja, also glaube ich, kann man daraus mitnehmen, dass Ruben Zepunke auch, was die Belastungsverträglichkeit angeht, jetzt, ich glaube, in einem Monat oder mehr, ein bisschen mehr als einem Monat, ja drei relativ große Rennen gemacht hat, auch lange Distanzen. Und ich habe ihn nach Heilbronn nochmal gefragt, was so dieses Jahr ansteht. Der hat ja auch dieses Mal schon irgendwie nur eine Woche nach Heilbronn, glaube ich, einen Wettkampf in der zweiten Bundesliga gemacht. Und ja, plant nicht mit einer Langdistanz, also lässt sich da auch noch ein bisschen Zeit. Da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, was in Zukunft noch kommt.
Ich glaube, das hat so ein bisschen auch was mit Mindset zu tun, wenn du als Radfahrer in den Triathlon-Sport kommst. Die Triathleten, die machen halt ihre Wettkämpfe und dann erholen sie sich, bauen neu auf und so. Die Radfahrer sind das gewohnt, Wettkampf an Wettkampf zu reihen. Das, ich meine, die Etappenrennen, da gibt es ja nicht nur die Tour de France, das gibt es ja auch auf Amateurniveau fast schon,
ja.
Wo du über eine Woche durch die Lande fährst und für die ist das normal, sich schnell zu erholen hinterher und wieder anzutreten.
Ja. Die anderen beiden Platzierungen bei den Frauen will ich nicht unterschlagen. Bea Weiß aus Österreich zweite und Verena Walter drittplatzierte. Genau, so viel zum Rennen in Bonn. Ja, war auch sonst noch, um nochmal international zu werden, ein sehr schönes Rennen und besonderes Rennen, von dem Josh Emberger jetzt nach dem Rennen gesagt hat, er kann gar nicht verstehen, warum das so ja relativ unbekannt ist, weil das eigentlich so mit das schönste Rennen ist, was er jemals gemacht hat, Escape from Alcatraz, ein besonderes Format.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich mit Nils, unserem Chefredakteur, drüber spreche, ist dann immer die Angst vor Haien groß. das ist, glaube ich, auch nicht ganz abzusprechen, ist noch nie was passiert, aber das ist ja quasi eine normale olympische Distanz, wo einfach vom Boot gestartet wird, wird in Bonn übrigens auch, ich glaube von der Fähre. Mhm. Und dann wird von dem Boot rüber zum Festland
genau, geschwommen. Genau, von einem alten Raddampfer, traditionell wie die Lemminge springen die Leute ins Wasser.
Ja, genau, also, ja.
Das sind so die drei Triathlons, für die das steht. Das ist der Norseman, das ist der Escape from Alcatraz und Bonn.
Ja, genau. Ja, und das ist, glaube ich, also auch was da so die Laufstrecke angeht, die laufen ja total viel am Strand direkt lang, also im Sand und dann die Treppen hoch immer wieder und dann an den Dünen und so, also wirklich auch ein kräftezehrendes Rennen, was immer gut besetzt ist, auch immer ein Profi-Starterfeld hat, hat Ben Canute gewonnen zum dritten Mal in Folge, nachdem er ja bei The Championship unter ferner Liefen gelandet ist, muss man ja schon sagen, auf Platz 12, hat sich sicherlich anderes ausgerechnet, wollte mit Sicherheit gewinnen. Hat es jetzt da geklappt, dementsprechend groß war auch seine Freude, konnte man auf den Zielbildern ganz gut sehen. Zweiter geworden ist Joe Malloy, der seine Profikarriere ja schon beendet hat, der für USA noch in Rio war und danach dann gesagt hat, irgendwie gibt ihm nichts mehr, kann sich nicht mehr dazu motivieren, lange Strecken sind nichts für ihn und eigentlich wäre dann nur das Ziel, bei Olympia nochmal besser abzuschneiden und den Aufwand will er nicht auf sich nehmen. Mhm. Hat das Rennen 2016 auch noch gewonnen und jetzt wollte er es nochmal wissen, einfach weil ihm das Rennen auch so gut gefällt. Ja, der konnte Ben Canute da lang unter Druck setzen, auch wenn er offiziell kein Profi ist und keine anderen Rennen mehr macht. Der ist Zweiter geworden, vorbesagten Josh Emberger, der auch aus einer Verletzung kommt jetzt und also das war da schon, glaube ich, wieder schöne Bilder. Also jeder, der das nicht kennt, sollte sich das mal angucken. Auch so gibt es so kurze Highlight-Videos auch, glaube ich, immer vom Veranstalter. Das ist auch so ein Rennen, wenn man jemanden nach einer Bucketlist fragt, das würde ich unglaublich gern mal machen. Ja. Es ist nur einfach mit einem Aufwand verbunden, der sich nicht realisieren lässt, weil da muss man sich als Age-Grouper auch für qualifizieren. Das heißt, man müsste rüberfliegen, man müsste ein Rennen von der Escape-Serie machen, sich qualifizieren, man fliegt wieder zurück, dann fliegt man wieder zum Rennen nach Alcatraz oder zu dem Alcatraz-Rennen selbst und wieder zurück. Also der Reiseaufwand ist groß, der finanzielle Aufwand ist groß und am Ende bist du, sagen wir mal, mit allem drum und dran, wenn das klappt, dann beim ersten Mal bei 5.000 Euro für eine olympische Distanz.
Ja, ja, das ich ist glaube, die Preisgeld- oder die Startgeld-Kilometer-Relation ist noch deutlich heftiger als bei Ironman.
Ja, ja, das ist, also, ich glaube,
Rennen ist fast genauso teuer wie Hawaii.
Ja, ich glaube, das sieht auch bei 600, 700 Dollar oder Das ist schon heftig.
Ja,
wenn man da alles zusammenrechnet, das ist utopisch, was das Finanzielle angeht.
Ja. Aber es gibt einen deutschen Rechtsanwalt, der hat sich gerade auf Hawaii für Hawaii qualifiziert. Steffen Lask, der hat jahrelang unsere Rechtskolumne in der Triathlon geschrieben. Der war auf Hawaii beim 73 Honu, heißt der, glaube ich. Der findet nördlich von Kailua Kona bei diesem Hilton Hotel statt.
Ja.
Die Radstrecke führt, glaube ich, auch bis Hawi und zurück. Und der hat sich da ja fast unbemerkt qualifiziert. Er dachte, er hätte den Slot nicht gehabt und dann hat er gesehen, dass die Locals ein eigenes Startplatzkontingent haben und dann hat er sich da auf Hawaii seinen Slot geholt und hat jetzt das Luxusproblem, dieses Jahr zweimal Triathlon auf Hawaii zu machen.
Ach Mensch, das ist aber ein großes Problem. Vielleicht findet er noch jemanden, der ihm das abnimmt. Ja, cool. Coole Geschichte. Stimmt, das ist ja immer für die Locals da, dass die noch die Rennen haben. Ja,
ja. Ja, ja, das ist ja auch der einzige US-Bundesstaat, der einen eigenen Bereich in der Nationenparade hat. Die Locals, die kommen dann ganz am Ende, marschieren sie über den ADE Drive und das sind immer so ein, zwei Hände voll.
Ja.
Hawaiianer, die dann beim Ironman starten.
Ja.
Ja, wir sind auch gestartet.
Wir sind auch gestartet.
Wir haben Triathlon gemacht am Wochenende. Simon, allergrößten Respekt. Ja, also du warst eine halbe Stunde schneller als ich, das nicht auf der Mitteldistanz, sondern alleine beim Laufen. Ja, wir sind gestartet beim Sieben-Türme-Triathlon in deiner Heimatstadt in Lübeck, in deinem Heimatverein. Ich habe gehört, dein Heimatverein, der macht nächstes Jahr seine Vereinsmeisterschaften in Rot. Die wollen mit 35 Leuten nach Rot.
Ja, das ist auch eine
Zwang, oder?
Ja, nee, also Langdistanz, das haben mich jetzt schon so viele Leute gefragt. Da lasse ich mir wirklich noch Zeit. Also das will ich mir gerade nicht auferlegen. Aber ja, also tatsächlich, das Projekt gibt es auch schon seit über einem Jahr. Und es wäre eigentlich mal vielleicht eine coole Geschichte für uns. Also ja. Ich weiß auch gar nicht, wie die Idee zustande gekommen ist, aber auch mit mehreren Staffeln, glaube ich, und dann Langdistanz inoffizielle Vereinsmeisterschaft, weil dann alle sich in Rot treffen und Triathlon machen.
Ja,
eigentlich eine coole Idee. Also haben mittlerweile echt schon viele da beisammen und ich bin sehr, sehr gespannt, wer da alles am Start stehen wird.
Ja.
Sollte ich nächstes Jahr in Rot sein, werde ich da, also definitiv nicht auf der Strecke, aber werde ich da auf jeden Fall viele bekannte Gesichter sehen.
Kannst du in der Staffel laufen, dann lässt den Halbmarathon am Wochenende vorher mal aus.
Ja, das ist vielleicht, ja.
Ja. Aber du sagtest gerade, viele Leute haben dich gefragt. Erstmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die mich und auch dich angesprochen haben auf unseren Podcast. Also das war mal wieder großartig. Ich habe das Gefühl, dass wir bei jedem Rennen, wo wir draußen sind, mehr. Ja. Ich musste Gummibärchengeschichten erzählen und alles Mögliche. Ja, also so anonym ist vorbei.
Ja, das ist wohl wahr.
Für dich sowieso, es ist dein Heimatrennen. Ja, und ja, eine etwas unübliche Mitteldistanz mit 2 Kilometern Schwimmen, die es offiziell sein sollten. Wir sind uns beide einig, die Strecke war länger.
Das hoffe ich, weil sonst werde ich offiziell zum Duathleten.
Also ich hatte das Gefühl, es zieht sich ohne Ende. Ich habe dich nicht gesehen am Start, aber du warst 2,5 Minuten vor mir raus. Ich habe ja gesagt, in einer Disziplin, also es wäre einer auf einen der beiden Wechsel hinausgelaufen, wollte ich schneller sein als du. Ich glaube, das habe ich auch verfehlt.
Ich hab dir eine faire Chance gelassen. Ich habe mir nämlich die Socken vorm Radfahren angezogen. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast.
Ich auch, ja.
Ah, verdammt, okay, ja gut. Wenn du jetzt ohne gefahren wärst, hättest du mich vielleicht gekriegt.
Aber ich habe eine andere Ausrede. Ich habe nämlich in der zweiten Wechselzone und dafür bin ich Franz Löschke auf ewig dankbar, dass er das ganze Thema hoffähig gemacht hat. Ich habe in der zweiten Wechselzone aus meiner Kiste meine Black Roll rausgeholt und habe mich erstmal schön darüber gerollert. Einmal den Rücken, einmal den Hintern und das war echt gut fürs Laufen.
Hast du das vorher eigentlich mal trainiert?
Also die Rolle nutze ich regelmäßig, aber ich habe es noch nicht mal so im Disziplinenwechsel. Nein, gute Idee, könnte man mal ins Koppeltraining einbauen.
Aber war gut.
War gut. Ja, ja. Also es ist eben eine Schwachstelle, das habe ich auch gemerkt. Mir tat der Rücken ja schon beim Schwimmen weh, irgendwie einfach, weil ich diese Distanz nicht gewöhnt bin von mindestens 2,2, wenn nicht 2,3 oder 2,5 Kilometern, die es noch laut meiner Schwimmzeit gewesen sein müssen.
Ja gut, 2,5, dann wäre ich schon ein Top-Schwimmer. Also das glaube ich, ja, es müssten so irgendwie 2,2 oder so gewesen sein.
Ja.
Das haben auch mehrere Leute danach gesagt, ja.
Ja. Ja, also nach dem sehr schönen Schwimmen in der Wakenitz ging es auf die Radstrecke, die dann ja nicht mehr ganz so schön ist. Die ist halt ein bisschen eintönig, 5 Kilometer bergauf, 5 Kilometer bergab. Also gefühlt, der Berg war da der Wind. Ja. 80 Kilometer sollten es sein. Also auf meinem Tacho waren es ein bisschen weniger. Ich hatte 76 stehen.
Ja, ich glaube auch irgendwie
8 Runden,
77 oder so, ja.
Und du hast mich nicht überrundet. Ich habe mein Ziel wieder erreicht, mein Teilziel.
Ja, ich muss jetzt aber sagen, das war aber knapp. Also ja, wenn es 90 gewesen wäre, mit noch einer Radrunde hätte es wahrscheinlich funktioniert.
Also ich habe dich am Anfang mal gesehen. Ich habe gesagt, Simon, der sieht aber auch nichts anderes. Der guckt nur auf sein Vorderrad. Das sah schon schnittig aus bei dir. Du hast dran gearbeitet, oder?
Ja, danke. Ja, ich hab dran gearbeitet. Also auch die Position. Ich habe auch am Ende gesehen, ich hätte, glaube ich, den Kopf konsequent da runternehmen können. Also das ist mir immer aufgefallen. Ich habe dich auch tatsächlich gesehen, das sah bei dir wirklich sehr, sehr gut aus. Also die Position, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es sieht optisch besser aus als meine. Viel, viel besser. Und auch wie du die fährst. Also wirklich bei dir, also wenn ich rübergeguckt habe, hat der Helm auch immer so richtig abgeschlossen mit dem Rücken. Das war schon... Also sehr gute Materialwahl auf jeden Fall.
Dafür brauche ich die Black Roll.
Ja. Ja gut, also nicht lässt sich dann drüber streiten, ob es so gut ist, wenn du die Position nur mit Black Roll halten kannst, aber nein.
Ich bin ja nach wie vor sehr zufrieden mit meiner Watt-Geschwindigkeitsrelation. Ja. Ich bin jetzt einen 36er Schnitt gefahren, ziemlich glatt, mit einer Normalized Power von 215. Ich weiß nicht, was hast du gehabt?
260.
260 und du bist 3 km/h schneller gefahren.
Ja, 39,6 bin ich gefahren.
Also ich glaube, mit 260 Watt wäre ich schneller gefahren als du, aber die kann ich halt nicht treten.
Ja. Gut, also es war jetzt, man muss auch dazu sagen, ich hätte mir vorgenommen, ein paar Watt mehr zu treten, aber es ist auch irgendwie für einen Kopf immer gefühlt schwieriger auf so einer Drückerstrecke, wenn du komplett allein fährst, weil da gibt's ja keine großen Gruppen oder so, selbst wenn du bei denen du auch fair fährst, was dann, glaube ich, echt nochmal schwieriger macht, auch gerade wenn der Wind dann irgendwie da ist, da wird's dann irgendwann zwischendurch wird's dann wirklich mal schwer bei mir, gerade wenn du so dieses Runde zählst, 8 Runden, das ist dann, also ich war echt mal in einer, also ich hatte auch beim Schwimmen und beim Radfahren echt so, gerade was das Radfahren angeht, vom Tempo her, einen echt guten Tag. Also ich bin als 5. aus dem Wasser gekommen und als 3. vom Rad gestiegen. Das passiert nicht so häufig. Eigentlich überhole ich beim Laufen immer noch deutlich mehr Leute.
Ja.
Das lief schon wirklich gut und vor allem ist der Kurs ja vergleichbar mit den Vorjahren, weil es eigentlich die gleiche Radstrecke war, nur dass der Wendepunkt ein bisschen verschoben war. Und ich bin 0,7 km/h schneller gefahren als letztes Jahr. mit komischerweise einer ähnlichen Leistung, aber ich hatte auch noch ein anderes Watt-Messsystem letztes Jahr, vielleicht lag es auch daran. Aber das war schon cool. Und auch gerade an der Strecke, du hattest ja auch, wie du gerade gesagt hast, viele Leute, die dich erkannt haben oder die dich auch kannten und für dich extra mitgekommen sind. Familie war ja bei dir auch dabei. Und das ist natürlich mit das große Positive an solchen Strecken, du kannst häufig angefeuert werden, ja, weil es sehr, sehr zuschauerfreundlich ist. Also kommst quasi im Viertelstundentakt da am Wendepunkt vorbei. Das war dann schon immer echt cool, auch wenn es nicht ganz so abwechslungsreich war.
Ja, die Strecke ist aber trotzdem irgendwie nicht einfach. Das ist letztendlich ist es eine 4,5 Kilometer Gerade plus etwas und du hast an jedem Ende der Gerade eine Spitzkehre und in der Mitte der Strecke eine Engstelle, wo du eigentlich auch komplett neu antreten musst.
Das stimmt.
Ich fand die echt unrhythmisch. Ja. Also das hat lange gebraucht. Ich bin recht konstant gefahren, da bin ich gut mit zufrieden. Mhm. Und du hast mich nicht überrundet, da bin ich noch besser mit zufrieden. Und als drittes bin ich noch sehr mit zufrieden, dass ich mich die ganze Zeit mit einem anderen gebettelt habe, der 2 Kona Bike Shack in Aufkleber an seinem Rahmen hatte. Und das fühlt sich gut an.
Darf ich nach der Altersklasse fragen?
Ja, das habe ich hinterher dann geschickt. Der ist M55.
Na gut, aber... Ich meine, hast du deinen von 96 noch? Den kannst du ja auch noch ankleben.
Das gibt's nicht mehr. Okay. Ja. Hilton, es hat mir Spaß gemacht mit dir. Ja, wir haben uns auch immer angegrinst, als wir uns gegenseitig überholt haben. Das war sehr lehrreich, so wie sich Rennverläufe auch komplett unterschiedlich gestalten können. Wir waren teilweise gegenseitig außer Sichtweite und dann auf einmal war er doch wieder da. Oder? Mhm. Ne, und ich habe immer das Gefühl, so auf den langen Drückerpassagen hatte ich eher ein höheres Tempo durch die Aerodynamik und auf den etwas knackigeren Strecken mit Antritt oder einer leichten Steigung, da war er dann besser da. Ja. Ne? Also er hat sicher mehr Watt getreten und ich habe es über die Aerodynamik gemacht und am Ende war die Leistung gleich.
Ja.
Zumindest in Geschwindigkeit, ja. Ja, und dann kam das Laufen, also nach der Black Roll. Und also das ist wirklich, ich meine, wir waren ja in diesem Rennen nie mehr als diese maximal 4,5 Kilometer auseinander, aber es lagen Welten dazwischen. Ja, also dass man auf 20 Kilometern, ich habe mich gut gefühlt beim Laufen, eine halbe Stunde schneller laufen kann. Und ich weiß ja, du bist auch voll berufstätig, weil du sitzt hier mir gegenüber. Das ist mir echt ein Rätsel, ein Phänomen.
Ne? Also, ja, gut, also... Es wäre jetzt sehr, sehr vermessen zu sagen, dass ich irgendwie ein besonderes Talent dafür hätte. Ich kann auch nur sagen, dass ich halt seit mehreren Jahren 80 bis 120 Kilometer in der Woche laufe und eine unglaublich gute Laufökonomie habe, was ich jetzt schon mehrmals bestätigt bekommen habe. Einfach dieses Tempo also die Langstrecken liegen mir einfach gerade beim Laufen. Ja. Also ich bin auch verhältnismäßig, glaube ich, bei einem Halbmarathon ist zum Beispiel meine beste Strecke, weil ich einfach dieses Tempo, was ein bisschen langsamer ist als der absolute rote Bereich, den man so bei 5 und auch bei 10 Kilometer laufen kann, den kann ich einfach sehr lang laufen, ohne dass es mich groß stört. Und das ist halt für eine Mitteldistanz unglaublich gut, weil wenn ich erstmal im Laufrhythmus bin, dann kann ich einfach ein sehr hohes Tempo lang laufen, ohne dass es mir zusetzt, wenn ich mich dann halbwegs gut verpflege. Und für mich gilt dann auch immer bei solchen Laufstrecken, weil ich fand die wirklich nicht einfach. Man muss ja vielleicht dazu sagen, das war jetzt eine komplett neue Strecke. Also alle Strecken bis auf die Radstrecke waren ja, es wurde woanders geschwommen und es wurde komplett woanders gelaufen. Und ich fand die wirklich nicht einfach. Also da waren auch so ein paar Kurven bei. Einmal so ein richtig fieser Anstieg. Das waren ja...
Oh ja, ja, der war böse.
Der war echt böse. Das waren ja vier Laufrunden auf 5 Kilometer. Und also viel auch dann Untergrundwechsel, mal irgendwie von einem Radweg dann wieder auf Sand und so. Und also sicherlich nicht die allerschnellste Strecke, aber ich rede mir da halt auch immer ein, am Ende geht's ja nicht bei einem Triathlon um Bestzeiten, dafür kann man amtlich vermessene Strecken laufen, wenn man es denn will, sondern im Vergleich zur Konkurrenz kommt mir das natürlich entgegen, je langsamer und schwieriger die Laufstrecke ist, desto besser ist es für mich. Und ich habe mich auch... nicht so gut gefühlt wie in Heilbronn, aber wer weiß, ob mir das in diesem Leben noch einmal passiert.
Also du bist eine ähnliche Zeit gelaufen, aber es war ein Kilometer weniger.
Ja, genau. Also ich hochgerechnet wäre ich dann eine 1,14 gelaufen, wenn es jetzt ein kompletter Halbmarathon gelaufen wäre. Also es lief auch echt schon gut. Meine kleine Geschichte dazu ist, ich bin ja am Ende Zweiter geworden mit 9 Sekunden Vorsprung und der Kampf um Platz 2 war bis 1 Kilometer vor Ziel nicht entschieden. Wobei, so richtig ist er auch immer erst im Ziel entschieden. Aber die Geschichte dabei ist, dass die Laufstrecke führte über einen Sportplatz, an dem man eine komplette Runde laufen musste. Also man ist an der einen Seite reingekommen und musste eine komplette Runde drehen, also quasi 1,5 Runden laufen.
Ja.
Und ich bin nach der ersten Laufrunde...
Das wurde auch in der Wettkampfbesprechung so gesagt.
Genau, und ich war auch da, denn ich stand auch neben dir.
Ja.
Aber im Delirium und im Laktatnebel habe ich das nicht so richtig mitbekommen. Oder ich habe in dem Moment nicht dran gedacht. Ich bin ins Stadion rein und habe dann in der ersten Runde, ich bin rein, auf der anderen Seite wieder raus. Also ich bin quasi statt 600 Meter 200 Meter gelaufen. Diese komplette Runde, wo man auch das Rundenband bekommen hat mir gefehlt. Und ich bin auch nicht darüber gefallen, dass ich auf der zweiten Runde noch gar kein Rundenband habe. Ich habe da einfach nicht dran gedacht. Ich war im Kopf mit anderen Sachen beschäftigt. Und zum Glück, weil ich halt so viele Leute natürlich kannte an der Strecke, die das dann mitbekommen haben, die wollten mir Zeiten beim Rundenband zurufen. Und auf einmal bin ich aus dem Stadion abgebogen. Und die so, nein, was macht der denn jetzt da? Und dann bin ich halt bei der zweiten Runde reingekommen. Und da hatte ich den zweiten eingeholt. Und der war, glaube ich, 4,5 Minuten oder knapp 5 Minuten vor mir vom Rad. Und ich habe mich schon gewundert, ist der so eingegangen, weil ich kenne ihn auch persönlich und das konnte ich mir schon irgendwie kaum vorstellen. Dann habe ich den beim Einlauf ins Stadion, also quasi nach 10 Kilometer, überholt und dann wurde mir zugerufen, du musst jetzt 2 komplette Runden laufen, du hast beim letzten Mal die Runde vergessen. Und ich so, ah, fuck, da war ja was. Und dann bin ich halt vor ihm in die erste Runde gegangen, aber er durfte dann nach einer Runde wieder rauslaufen.
Das ist vom Biathlon, ne?
Ja, und dann musste, ja, echt, aber wirklich. Und dann bin ich halt noch eine Runde gelaufen und dann war er halt wieder... 1:20 weg und dann hatte ich nochmal 10 Kilometer und dann wurde es am Ende richtig, richtig eng, weil er natürlich wusste, wo ich bin und der kann auch sehr, sehr vernünftig laufen und dann wurde es am Ende wirklich nochmal hart. Also ich dachte wirklich, ich hole ihn vielleicht ein bisschen früher ein und kann dann eventuell rausnehmen, weil Kampf um Platz 1 war eigentlich schon beim Vorbereiten des Rades am Morgen gelaufen. Und das war dann halt wirklich die letzten 2 Kilometer und dann wurde es auch noch warm und so. Da musste ich nochmal richtig draufdrücken. Also so wie in den letzten 2 Kilometern habe ich mich in Heilbronn keine Sekunde während des gesamten Halbmarathons gefühlt. Also das war wirklich...
Ich habe mir erzählen lassen, wie fertig du im Ziel
aus. Ja, da gibt es auch Fotos von. Ich war wirklich richtig gut bedient.
Also ich habe es nicht mehr gesehen, weil du warst schon geduscht, als ich dann...
Nee, aber deswegen, ich war ja nur 9 Sekunden vor dem dritten dann als Zweiter im Ziel. Und dementsprechend ein sehr, sehr spektakuläres und kurioses und für mich auch sehr, sehr spannendes Rennen. Und das auch noch zu Hause, wo so unendlich viele Leute da waren und ich so oft meinen Namen gehört habe. Das ist echt immer wieder was ganz Besonderes für mich.
Aber dann waren die Kampfrichter auch ein bisschen gnädig mit dir, weil eigentlich...
Ja, ne? Ich glaube, es lag aber auch wirklich daran. Also klar, ich hab da auf eine gewisse Art und Weise Glück gehabt. Ich glaube aber, das lag daran, dass es sehr, sehr vielen Leuten passiert ist. Die haben einfach gemerkt, also es waren ja auch Landesmeisterschaften bei uns. Ich bin ja Vize-Landesmeister geworden. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn ich am Ende noch Erster gewesen wäre und der Zweite erfahren hätte, was da passiert ist. Er hätte wahrscheinlich auch gesagt, vielleicht, ja, Leute, irgendwie, ne? Das hätte ich dann auch verstanden. Das muss ich mir irgendwie auch auf die Fahne schreiben. Auf der anderen Seite ist es halt so, das hat dann der Veranstalter und auch die vom Verband, die dann da für die Meisterschaften waren, einfach auch gesagt, es ist so vielen Leuten passiert, dass dies entweder, also es gab 3 Szenarien. Einmal das Szenario wie bei mir, man ist einfach nach 200 Meter rausgelaufen, weil man dachte, man ist ja jetzt um Schorplatz rum und da geht die Laufstrecke links weiter. Dann gab es das Szenario, dass die Leute aus der Wechselzone gelaufen sind und dann erstmal eine Runde um Schorplatz und dann hatten sie schon das erste Rundenband. Und das ist quasi entgegengesetzt zu meinem Szenario, weil beim ersten Mal aus der Wechselzone musstest du einfach nur rauslaufen und nicht die Runde drehen. Und dann gab es halt noch das Szenario, dass beim Zieleinlauf die Leute nicht abgebogen sind, sondern nochmal eine 4. Runde um Sportplatz gelaufen sind und dann 20,4 Kilometer gelaufen sind und ins Ziel. Also da haben die wirklich alles erlebt und das waren auch nicht Einzelfälle. Von daher, glaube ich, hatte ich einfach in meinem Fall Glück, dass ich damit nicht alleine war. Gut,
ich hätte auch disqualifiziert werden müssen mit gutem Recht. Ich hatte nämlich auf einmal auf dem Rad meinen linken Schalt- und Bremshebel in der Hand, der sich gelöst hatte. Also ich konnte weiterhin bremsen und schalten, aber immer wenn ich so das Gefühl hatte, jetzt kommt Kampfrichter, habe ich ihn immer wieder ins Lenkerrohr reingeschoben. Aber der ist immer wieder von selber rausgewandert.
War das absehbar? Hattest du vorher schon mal?
Nee, ich habe am Tag vorher, war der so ein bisschen locker und das saß aber noch richtig. Man konnte ihn auch, wenn man den in eine richtige Position gedreht hat, hat der geklemmt. Ich wollte halt nicht, das ist ja immer so ein riesen Gedöns, wenn du alles aufmachen musst und Züge neu verlegen musst und so.
Ja, klar.
Also inzwischen ist er richtig fest. Ich habe es gestern ordnungsgemäß repariert. Meinem Start in Rot und meinem Check-in steht nichts im Weg. Man hätte mich da mit Fug und Recht auch aus dem Rennen rausnehmen können.
Ja.
Eine Anekdote gab es aus dem Frauenrennen. Und zwar die Dame, die als Dritte durchs Ziel gelaufen ist, die hatte entweder die schnellste Radzeit und die zweitschnellste Laufzeit oder umgekehrt. aber wurde disqualifiziert, weil sie den Schwimm-Cut-Off nicht geschafft hat.
Der bei 2 Kilometern, und es waren definitiv ein bisschen mehr als 2.
Ja, mindestens 2,5, wenn nicht 3. Also
4.
Das Thema hatten wir schon, ja.
Nee, genau. Der bei 50 Minuten lag, bei über 2 Kilometern. Und
genau, genauso übrigens wie auf der olympischen Distanz, wo er auch bei 50 Minuten lag.
Das ist irgendwie schon krass, ne? Ja. Also wenn man halt davon, also sich vor Augen hält, dass bei einem 70-3 Cut-Off bei 1,10 ist, für offiziell dann 100 Meter weniger, ist das schon ganz schön hart. Vor allem, wenn man dann echt noch mit so einer starken Rad-Lauf-Kombination Dritte werden kann und da auf dem, also sich halt echt das Podium erkämpft hat, nach offensichtlich so viel Rückstand und dann im ersten Ziel gesagt bekommt so, nee, du nicht heute.
Ja.
Das ist echt bitter.
Ja, ja. Aber es war ein schönes Rennen, ja, ein sehr gemütliches Rennen. Wie gesagt, die Strecke muss man mögen, die Radstrecke, aber insgesamt eine Veranstaltung, die man schön mal einstreuen kann, finde ich.
Ja, ich glaube, sehr, sehr positiv hervorheben kann man auch nochmal das Zielbuffet.
Ja, auf jeden Fall.
Boah, das war großartig. Das war wirklich stark. Also da gab es sogar noch so Bio-Joghurts und mit allem drum und dran. Das war wirklich...
Ups, in allen Varianten.
Ja, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Milchreis. Ja, stimmt. Ja.
Ne, das war echt toll.
Da kann man echt nicht klagen.
Ja.
Nee, also auch wenn ich das in erster Linie dadurch sage, dass es meine Heimat ist und ich da eine andere Verbundenheit noch zu habe, denke ich auch objektiv betrachtet, ist das für die Leute, die aus dem Norden kommen, vielleicht nicht ganz so große Anfahrt haben. Ich meine, es ist auch eine Veranstaltung mit, ich glaube, insgesamt 1.300 Teilnehmer waren es jetzt.
Rund 200 auf der Mitteldistanz irgendwie.
Genau.
Du bist Zweiter geworden, ich bin 39. geworden.
Ja, also...
Zufrieden sind wir beide, glaube ich.
Sind wir beide, war, glaube ich, echt ein schöner Sonntag.
Ja. What's next for you? Du machst die
nächste Woche
73 EM.
Ja, nächste Woche in Dänemark.
Der Halbmarathon muss sein am Wochenende.
Genau.
Lass mich raten, du bist 1 Kilometer ausgelaufen nach den 20, oder?
Nee, ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe seitdem auch keinen Sport mehr getrieben. Ich fange jetzt heute wieder an.
Ja, ich fange morgen erst wieder an.
Ja.
Heute merke ich es noch zu sehr.
Ja.
Ja, 73 EM am Wochenende.
Genau.
Hast du ein Ziel oder ist das Durchgangsstation nach Nizza?
Nee, das ist ein bisschen spontan entstanden. Das war auch in der Langzeitplanung nicht mit drin. Das hat sich nur einfach angeboten von der Lage und von der Wettkampfplanung. Ich werde danach auch irgendwie mal eine Woche ganz ruhig machen und dann mit einem gezielten Aufbau Richtung Nizza nochmal neu in abgetimten Trainingsblöcken starten. Und letztendlich ist es dann danach eigentlich nur noch ein langer Weg bis nach Nizza und jetzt Dänemark nehme ich so mit. Also ohne irgendwie viel Druck. Also klar wird ein sehr gut besetztes Rennen sein. Ich kenne auch den einen oder anderen, aber da freue ich mich einfach auf die Veranstaltung. Ich war da noch nie und gehe da mal hin, ohne mir irgendwie zu sagen, ich muss jetzt 1:12 laufen.
Ja.
Das werde ich nämlich definitiv nicht schaffen.
Ja, ich habe nur noch erschreckende 26 Tage bis Rot. Das heißt, ich fange auch morgen wieder an mit Training. Dann geht's noch 2 Wochen mal zur Sache. Ich weiß, wo es fehlt jetzt seit gestern, vorgestern.
Vorgestern.
Ja, eigentlich überall. Ne? Ja, aber ich glaube, es ist einfach... Ich war zwar gut ausgeruht, zumindest körperlich, also die Woche war furchtbar stressig und dementsprechend bin ich auch ins Rennen gegangen. Das war so, ich hatte nicht so die volle Wettkampfmotivation, aber ich habe dann schon mich mal erwischt so beim Laufen, so nach einer Runde, 5 Kilometer, habe ich gedacht, ja, in Rot sind es jetzt noch 37.
Boah, nee,
das die Gedanken, die muss man auch ganz schnell verdrängen, ja. Und ich glaube einfach mit einem ganz anderen Mindset in Rot und hoffentlich mehr Zurückhaltung bis zu diesem Laufkilometer 5 wird das ganz gut gehen.
Ja, also Erfahrung hast du ja genug, das kann man dir ja nicht absprechen.
Ja, das wird jetzt meine 8. Langdistanz und wahrscheinlich die langsamste, aber das ist völlig okay und dann, ja, gucken wir mal. Ich freue mich irgendwie drauf, aber bin auch ehrlich gesagt dann froh, wenn das Ding mal im Ziel ist, weil, boah, so dieses Gefühl so beim Laufen da und wenn man denkt, das geht dann noch 2,5 Stunden länger, ja, ne, also muss ich mich jetzt mal so ein bisschen drauf einstellen.
Ja, glaube ich.
Ja, aber wo wir schon beim Thema Rot sind, wir haben angekündigt die Tage, wir machen eine ganze Menge Action rund um die großen Rennen. Und zwar kennt ihr ja da draußen unser Format Kona Daily, im letzten Jahr auf Hawaii erfolgreich gestartet, wo wir über 10 Tage jeden Abend um 21 Uhr eurer deutschen Zeit hier live gesendet haben. Den Sendeplatz behalten wir bei. Wir werden vor Frankfurt und vor Rot jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag um 21 Uhr aus dem Zielkanal live senden mit interessanten Gästen, mit ein bisschen Talk, mit den aktuellen Geschehnissen aus den beiden Triathlon-Hochburgen. Wir machen dann auch in Hamburg so weiter. Wir werden auch aus Nizza unser Live-Programm machen und natürlich wieder von Hawaii, das Kona Daily Never Change a Winning Team. Also da haben wir eine ganze Menge vor. Es geht los am, was ist denn das Datum dann? Am ich habe einen Kalender hier vor mir. Das geht los am Donnerstag, dem 27. Juni um 21 Uhr auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Der wächst und gedeiht sowieso ganz schön. Wir haben jetzt ja dafür, dass wir erst spät eingestiegen sind in das ganze Thema YouTube, wo sind wir, 5600 Abonnenten, glaube ich.
Irgendwie so, ja.
Und unsere Berichterstattung vom 713 Kraichgau, die wir auch gerne nochmal hier verlinken können, die nähert sich so langsam dem 40.000. Aufruf. Also da ist eine Menge Musik drin und wie gesagt, demnächst dann auch die Musik live.
Ja.
Joa, würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren Rubriken, oder?
Absolut, ja.
Beginnen wir mit dem Kommentar der Woche. Da hat uns Marco geschrieben, ein bisschen Kritik geäußert. Wenn eure Zielgruppe der Age-Grouper ist und der Podcast dazu dient, den Age-Grouper schneller zu machen, dann ist der Podcast außer für die Fans der Stars für nichts. Ob der Jan, damit meinte wahrscheinlich Jan Frodeno, 350 oder 450 Watt tritt oder nicht, hilft mir nicht die Bohne weiter. Genauso die Trainingseinheit der Woche, die machen 0,05% aller Zuhörer summa summarum für nichts. Ja, dazu muss man sagen, klar, wenn man das so sieht, aber ist dieser Podcast dazu geeignet oder hat er das Ziel, Age-Grouper schneller zu machen?
Ich glaube, das kann man definitiv mit Nein beantworten.
Nein, wir wollen hier unterhalten auf diesem Kanal. Ja, das Problem, was wir häufiger mal sehen, ist, man kann uns eben nicht nur auf diesen Podcast reduzieren. Wir machen eine ganze Menge Programme in allen möglichen Mediengattungen. Wir haben ja auch schon Service-Themen im Podcast gehabt mit Trainern, mit Coaches. Wir haben unsere Zeitschrift, wo es Trainingspläne für alle gibt. Wir haben unser YouTube-Programm, wo wir auch Ernährungstutorials und unser Aero-Tutorial, was demnächst weitergehen wird, haben. Ja, wir bieten eigentlich Triathlon für alle und die einen reduzieren uns auf Nachrichten, die anderen reduzieren uns nur auf die Meinung, die wir hier mal kundtun. Wir haben auch schon den Fall gehabt, dass Mitbewerber kamen und sagten, ja, Triathlon, die machen ja nur Print, wir sind die Onliner. Ja, triathlon.de redet kein Mensch mehr drüber heutzutage, was das Nachrichtliche betrifft. Ja, wir wollen einfach ein breites Spektrum anbieten für jeden etwas und dieser Kanal, der ist einfach dafür da, zu unterhalten und Einblick in die Szene zu geben und
genau, in erster Linie auch zu informieren, dass man sich nicht selbst irgendwie alles zusammensuchen muss, sondern wir versuchen ja auch gerade, was die Rennszene angeht und die News so ein bisschen zu komprimieren und da dann auch so die Note mit reinzubringen oder die Ansichten, die wir beide haben, einfach nicht nur, um das vorzulesen wie bei den Nachrichten, sondern das auch zu diskutieren, das einzuordnen. Das ist ja auch das, was wir damit machen wollen. Das ist ja nun nicht hier der Triathlon Talk Training Tipps Podcast und auch gerade die Trainingseinheit der Woche. Also ich habe es mir dann irgendwie nach den ersten 5 Malen geschenkt, das jedes Mal aufs Neue zu sagen. Es geht nicht darum, dass die Leute die Trainingseinheit mit den Werten nachtrainieren. Es geht manchmal sogar nicht darum, sie selbst mit eigenen Werten nachzutrainieren, sondern es ist dieser Mix aus vielleicht Anregungen fürs eigene Training, weil das kann man sich sicherlich mit Wiederholungen und Intensitäten für sich selbst auch zurechtschustern. Also das geht schon, da bin ich fest von überzeugt. Aber auch einfach so Einblick zu geben in einem Zeitalter, wo Profis, nicht alle, aber gar nicht so wenige, bereitwillig ihre Daten teilen, einfach mal zu zeigen, was so trainiert wird, was man leisten muss, um auf das Niveau zu kommen. Nicht nur Splits aus dem Wettkampf zu diskutieren, sondern gerade diesen eigentlich ja so exklusiven Einblick ins Training, der für viele Jahre einfach undenkbar gewesen wäre, weil es derartige Plattformen noch nicht gab und die Athleten auch viel mehr ein Geheimnis draus gemacht haben. Ja, dass man das einfach so mal zeigt und ja, also jeder, der da rangeht und sagt, jeden Dienstag habe ich dann meine Trainingseinheit für Mittwoch, die ich genauso durchziehen muss, also Respekt. Nee, aber auch dafür ist es halt nicht da. Von daher, diese Erwartungshaltung ist jetzt für dieses Podcast-Format einfach auch, ja, falsch eigentlich.
Ja, Ne, können wir so stehen lassen. Wie gesagt, Marco, wir akzeptieren da, dass du was anderes erwartest hast vielleicht, aber das bieten wir dir auf anderen Kanälen. Ne? Ja. Simon geht gleich zurück an seinen Schreibtisch und was ist das nächste Thema, an dem du arbeitest?
Erstmal eine Klickstrecke und dann die Sachen für die nächste Ausgabe.
Ja, aber das ich gehe gleich hoch ins Fotostudio. Also wir machen eben nicht nur einmal in der Woche Podcast, das machen wir sehr gerne, aber wie gesagt, wir machen auch viele andere Dinge. Aber wo wir gerade die Einheit der Woche erwähnt haben, du hast wieder ein Highlight gefunden.
Genau, Joe Skipper, der hat sich nämlich vorbereitet auf die Challenge Geratsbergen, die jetzt ansteht. Hat ein Koppeltraining absolviert, auch wieder mit sehr, sehr eindrucksvollen Zahlen. 3x 22 Minuten, bisschen ungewöhnliche Dauer mit 5 Minuten Pause zwischendurch. 346 Watt, 352 Watt, 362 Watt. Und im Anschluss noch ein Koppellauf in 34:44. Das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, auf dem Rad waren es dann 2 Stunden 15 insgesamt mit Ein- und Ausfahren und einer Average Power von 270 Watt. Das ist schon ja sehr, sehr vernünftig. Also der in Chamorin lief es nicht gut für ihn, aber was einfach so das die Leistungsfähigkeit angeht, scheint er echt fit zu sein. Aber wie gesagt, kann mal ein Eindruck sein für den einen oder anderen, das mal nachzutrainieren. So ein langes Koppeltraining steht ja für die meisten wahrscheinlich sowieso auf dem Plan jetzt in der Saison. Also warum nicht?
Ja. Dann haben wir noch die Frage der Woche, und zwar fragt Michael, und das betrifft sicher auch ganz viele Leute, ich gehe momentan viel laufen, komme dabei aber leider nie so richtig über mein Wohlfühltempo hinaus. Wie schaffe ich es, mein Tempo zu steigern, ohne direkt zu explodieren?
Ja, also es klingt für mich, erstmal danke für die Frage, Michael, das klingt für mich so, als wenn das so momentan der typische Fall ist von jemandem, der, sagen wir, 3 bis 4 Mal in der Woche laufen geht und immer einfach nur ein Tempo und dann dementsprechend sich so bei seinem Wohlfühl-Dauerlauf Tempo einpendelt und vielleicht nicht viel Abwechslung im Training hat. Also mein Tipp wäre in erster Linie mal wechselnde Programme, also einfach bewusst mal mit kurzen Intervallen starten, die man dann auch einfach deutlich schneller laufen wird. Dann bekommt man ein Gefühl dafür und kann die ausdehnen, was weiß ich, mal mit 200 Meter Intervallen anfangen, dann 400er laufen, 800er laufen, solche Geschichten, die man eigentlich früher im Jahr machen müsste, aber es kommt ja jetzt auch drauf an, was für ein Ziel man hat. Mhm. Das klingt jetzt nicht so, als wenn das Jahreshighlight eine Langdistanz ist und 4 Wochen entfernt, sondern einfach so ein allgemeines Problem von wahrscheinlich eher einem Einsteiger, würde ich jetzt mal sagen. Also da Abwechslung reinbringen und vielleicht auch ganz bewusst mal progressive Dauerläufe machen, wo man sich einteilt, irgendwie, was weiß ich, 40 Minuten, die ersten 10 Minuten ganz locker und dann alle 10 Minuten irgendwie mal steigern, dass man einfach auch so ein Tempogefühl entwickelt. Und ja, also gerade dieses Intervalltraining oder auch mal so für die Kräftigung Hügelläufe zu machen, das kann auf jeden Fall helfen, ein besseres Gefühl zu bekommen.
Ich bin so ein bisschen über diesen Begriff Wohlfühltempo gestolpert. In der aktuellen Sportwissenschaft redet man da, glaube ich, gerne vom Sweet Spot. Ja, vielleicht ist das Wohlfühltempo auch ein Tempo, was sich zwar gut anfühlt, aber vielleicht schon für die Grundlagengeschichten zu schnell ist. Mhm. Ja, und das kennt man ja, wir haben oft genug über polarisiertes Training oder bipolares Training gesprochen, wo es darum geht, entweder ganz langsam zu laufen und da die Umfänge zu machen oder eben die Einheiten sehr intensiv zu gestalten. Aber es gibt dazwischen nichts. Ja, und ich glaube, wenn man erstmal in diesem Trott drin ist, immer so in diesem Wohlfühlbereich zu laufen, dann verliert man A, das Gefühl für die langsamen Geschichten und B, hat dann fehlen dann auch die Energiereserven, um mal wirklich Akzente zu setzen. Und vielleicht ist auch ein Tipp, mal dieses Wohlfühltempo in beide Richtungen zu verlassen. Mal wirklich ein bisschen länger zu laufen, 10, 20 Sekunden rauszunehmen pro Kilometer und dann aber gut ausgeruht mal eine Intervalleinheit anzugehen. Und vielleicht gibt es da ja mal so ein Aha-Erlebnis, so ein Schlüsselerlebnis, wo man sagt, ah, jetzt habe ich die Routine durchbrochen.
Ja, genau. Und ich denke auch, was da wichtig ist, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass Michael, du wirst hoffentlich auch eine Uhr haben, mit der du vielleicht auch mit GPS sehen kannst, wie schnell du läufst. Und das ist auch so, wenn man das selbst kontrolliert, dann muss man sich einfach bewusst dazu zwingen, wenn man es denn sieht, nicht irgendwie, ach, ich fühle mich aber gut und dann wieder schneller werden, sondern ganz diszipliniert irgendwie sagen, ich laufe jetzt heute deutlich langsamer und bei den Intervallen wird es ja zwangsweise auch so sein, dass man die Abschnitte dann schneller läuft als bei einem Dauerlauf. Von daher gebe ich dir absolut recht, weil sonst ist dieses klassische Beispiel, Bei einer Leistungsdiagnostik stellt man dann auch fest, dass die Laufökonomie mit Abstand da am besten ist, in dem Tempo, in dem man sich einfach dann 90% seiner Trainingszeit bewegt. Und wenn man sich da halt nicht irgendwie mal fordert oder das verlässt, dann wird man auch in anderen Tempobereichen unökonomisch und verliert auch total das Laufgefühl da. Hm. Also glaube ich, haben wir jetzt vielleicht ein paar Anreize geboten, da was zu ändern oder so ein paar Ideen. Und ja, Michael, gern kannst du uns berichten, wie du vielleicht weitergekommen bist, hoffentlich, und welche du Erfahrungen damit gemacht hast.
Ja, damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Nächste Woche hören wir uns wieder.
Ja.
Du dann frisch zurückgereist aus Dänemark?
Nee, ist ja erst übernächste Woche.
Übernächste Woche.
Ja, ja, am 23.
Und dann ist es auch nur noch eine Woche bis Frankfurt. Boah, ja. Es rückt näher. Ja, danke fürs Zuhören und euch allen eine gute Nachpfingstwoche. Viele haben bestimmt auch irgendwo Urlaub und Ferien. Genießt es, nutzt die Zeit zum Training. Nicht ganz so nasses Wetter, wie wir hier in Hamburg haben. Alles Gute, bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.